Hauptsache gesund, das klang ja schon an, unser Thema heute, Hauptsache gesund. Jeden bewegt ja etwas, jeden treibt etwas an. Man sieht manchmal ältere Menschen zu Fuß unterwegs in unseren Straßen, die vielleicht oftmals nicht mehr so lange Wege machen. Und wenn man die fragt, wohin geht's, dann ist es nicht selten, dass sie sagen, ja, ich muss zum Arzt. Ja, das treibt viele an, Gesundheit. Manche sagen auch, wenn sie es gut meinen, Hauptsache gesund. Hauptsache gesund, Gerd hat es schon gesagt. Wir sagen nicht Hauptsache gesund, es gibt Wichtigeres als das. Aber viele Menschen treibt die Sehnsucht nach Gesundheit an. Und es ist eine echte Sehnsucht, eine wirkliche, echte Sehnsucht. Es werden keine Kosten und Mühen gescheut, kein Weg ist zu weit, keine Therapie ist zu abwegig, nur um Gesundheit zu bekommen. Die Zeitschriften sind voll von Diäten und sonstigen Tipps. Und auch das Thema des Frauenfrühstücks klang für mich so, als ob es auch ein bisschen um Gesundheit gehen wird. Was meinst du? Ja.
Ernährungsberaterin.
Aha, Ernährungsberaterin, siehe da. Kaum einer denkt mal darüber nach, was denn überhaupt Gesundheit ist. Was ist Gesundheit? Ich habe vor einiger Zeit schon mal darüber gepredigt und habe eine Definition von Gesundheit genannt von der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, und bin dann ins Schwimmen gekommen, weil ich es nicht mehr genau definieren konnte. Ich habe es rausgesucht und ich zeige es euch. Was ist, oder ich frage mal, weiß jemand, was Gesundheit ist? Was ist Gesundheit? Was? Vollkommenes Wohlbefinden. Gut, gut. Gesundheit, so sagt die WHO, ist ein Zustand des umfassenden körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht lediglich das Freisein von Krankheit und Schwäche. Gerhard hat am Anfang gesagt, hoffentlich seid ihr alle gesund. Darf ich fragen, ist ein Gesunder unter uns? Ich bin nicht gesund. Nach dieser Definition bin ich nicht gesund. Und ich kenne auch eigentlich keinen, der gesund ist. Ich kenne nur Kranke. Und wir spüren alle, wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, das ist doch wohl ein wenig überzogen. Ist das erreichbar? Wir wissen, dass wir in einer gefallenen Welt leben. Gucke ich in die Runde, vergleiche so euch mit vor 10 Jahren, wie ich euch so kennengelernt habe, dann sehe ich bei dem einen oder anderen, ah ja, da nagt doch ziemlich der Zahn der Zeit und ihr seht es ja auch an mir. Das gehört zu unserem Dasein dazu. Das können wir von der generellen Linie her nicht ändern, das ist eben so. Wir wissen, dass wir in der gefallenen Welt leben. Unser Körper ist ein Teil dieser gefallenen Welt. Und die 70 oder 80 Jahre, mit denen wir rechnen können, die sind wir auf einen halbwegs funktionierenden Körper angewiesen. Ohne Körper können wir nicht leben. Es geht nicht. Wir brauchen diesen Körper. Wir wissen, im Sterben, wenn wir sterben, dann streifen wir diesen Körper, der ein unsichtbares Verfallsdatum in sich trägt, ab. Wenn wir krank sind, dann hängt das in den meisten Fällen einfach damit zusammen, dass wir Teil einer gefallenen Welt sind. In den meisten Fällen, sag ich. Und trotzdem fällt es uns schwer. Es fällt uns schwer, mit Krankheit zu leben, mit den abnehmenden Kräften. Wer krank ist, sehnt sich nach Gesundheit. Gerade dann, wenn es uns im Vergleich mit anderen schlecht geht und normale Körperfunktionen eben nicht mehr so laufen, wie wir es gewohnt sind. Wenn wir nicht sehen oder hören können, das ist schlimm. Wenn Arme und Beine nicht mehr funktionieren. Wenn Krebs unser Leben bedroht. Wenn die Schilddrüse nicht funktioniert, unsichtbar eigentlich für die mit uns leben, aber sie spürt es dann doch irgendwann, wenn die Schilddrüse nicht funktioniert. Den Ärzten trauen wir zu, dass sie die Ursachen finden können. Dazu haben sie eine ganz lange Ausbildung gemacht und dass sie dann die richtige Therapie parat haben. Aber Ärzte sind keine Götter. Ja, sie sind noch nicht einmal Halbgötter. Es ist begrenzt, was sie können und was sie wissen. Und welche Rolle spielt der Glaube dabei? Der Glaube an Jesus Christus. Was bedeutet das für uns, wenn wir Jesus Christus kennen, wenn wir unser Leben ihm anvertraut haben? Ist doch eine tolle Sache eigentlich. Ich vertraue mein Leben jemand an. Das muss doch Auswirkungen haben, auch auf unseren Glauben, auf unseren Körper. Wenn er der Schöpfer ist, er, der den Plan Gottes ausgeführt hat und uns erschaffen hat, uns also in- und auswendig kennt und dem dazu alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden, kann er dann nicht viel besser heilen als die Ärzte? Ja, das kann er. Ja, das will er. Und ja, das tut er. Jeder Gläubige erfährt im umfassenden Sinn Heilung. Es ist bloß noch nicht so weit. Es ist noch nicht so weit. Wenn unser Leben auf dieser Welt um ist, dann wird er uns mit einem neuen Körper überkleiden, der gar nicht mehr krank ist. Auf diese Heilung darf sich jetzt schon jeder freuen, der Jesus Christus kennt, der an ihn glaubt. Das ist unser Erwartungshorizont. Dann wird sich erfüllen, was sich die WHO ausgedacht hat, was Gesundheit ist. Dann ist es kein Traum. Wer weiß, vielleicht haben sich von der WHO ja von der Bibel inspirieren lassen. Kann ja sein. Dagegen ist jede ärztliche Therapie Kinderkram. Und auch jede Wunderheilung eigentlich ein Kinderkram. Das ist grundsätzlich der Heilungshorizont des christlichen Glaubens. Und deswegen kann ich ziemlich gelassen auch mit Krankheiten und mit Schwächen leben. Paulus sagt ja sogar, darum rühme ich mich meiner Schwachheiten. Also wenn ich an meine Schwächen denke, boah, dann rühme ich mich, also freue ich mich, weil ich weiß, Gott sucht sich meine Schwäche aus und er offenbart darin seine ganze Stärke und seine Kraft. Das ist doch toll. Wenn wir von Heilung sprechen in unseren Kreisen, dann meinen wir aber meistens natürlich nicht die ultimative Heilung, sondern wir meinen die vorläufige Heilung. Jetzt und hier in unserem Körper, so wie er da ist, wir sprechen meistens von der vorläufigen Heilung hier auf der Erde, dass dem Krebskranken noch einmal 10 Jahre geschenkt werden. Ich habe einmal eine Wunderheilung erlebt, dass unser Gemeindeleiter an Krebs erkrankt war, hatte einen Gehirntumor und die ganze Gemeinde hat gebetet. Und wieder alles erwarten, ist der Tumor kleiner geworden. Keiner hat damit gerechnet. Und nach einem halben Jahr ist der Tumor wieder gewachsen und er ist gestorben. War das eine Wunderheilung? Natürlich war das eine Wunderheilung. Aber das beschreibt eben, in welcher Welt wir leben und wie das so ist mit den Wunderheilungen. Dass der Gelähmte noch einmal 15 Jahre gehen kann. Dass die Lebensqualität für eine gewisse Zeit noch einmal gesteigert werden kann. Dafür sind sie da, oder? Ja. Aber dafür will Jesus auch da sein. Und das möchte ich ganz besonders herausstreichen. Wir vertrauen ihm. Er kann und er will, nicht nur endgültig, sondern auch jetzt in unserem jetzigen Leib, so wie er da ist. Luca hat mich angesprochen, weil er gerne berichten möchte von Sarah. Viele haben die Geschichte schon gehört, andere haben sie noch nicht gehört, dass Jesus wirklich heilen kann. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, Zeugnis zu geben. Bitte nimm doch das Mikro hier.
Danke. Ich war gestern zum Polizist und ein Polizist hat mir erklärt, wie man Zeuge gibt. Auf den Punkt, knackig, fertig. So, ihr weiß aber trotzdem, ich bin Biophysiker. Ich arbeite seit 20 Jahren in pharmazeutischer Forschung. Und so, ich bin sehr ausgebildet in das Gebiet. Jetzt Zeugnis folgendes. Sarah, meine Tochter, wenn sie 5 Jahre alt war, sie hat plötzlich, sie konnte nicht mehr hören. Sie war plötzlich taub von linken Ohr. Und wir merkten das, dann wir brachten sie zum Arzt. Und der Arzt zu verschiedenen Ärzten. Und die beste Ärzte hier in die Gegend, Heidelberg, Frankfurt, Mannheim, Darmstadt. Und alle kamen mit der gleichen Diagnose, gemacht mit der modernsten Technik, nämlich dass Sarah hat eine Vorstadium von einem Tumor zwischen Ohr und Gehirn. Und das musste operiert werden. Ohne Operation, sie würde sterben. Und die Operation war mit großem Risiko gebunden, zum Lähmung, so halbe Paralyse, ja. Okay. Tatsache ist, wir haben gebetet, wir haben hier in die Gemeinde den Fall vorgebracht. Das wurde gebetet, sie wurde auch gesalbt. Klaus Heinrich, der Pastor, ist zu Hause gekommen, hat für sie gebetet und gesalbt, wie gemäß die Schrift ist. Und am nächsten Tag stand auf und Sarah hörte überhaupt nichts. Es gab kein Wunder. Trotzdem plötzlich, Sabina hat eine Botschaft von Gott bekommen, meine Frau, hat sie gesagt, mir gesagt, Luca, bleibe ruhig, es wird was geschehen. Wir haben Sarah ins Krankenhaus gebracht. Am Abend, meine Frau ruft mich an und sagte, Luca, du kannst mir morgen uns alles zurückholen. Es tat in einer Woche, wie geplant war. Das ist, Operationbericht ist, der Schnitt wurde so und so wurde gemacht. Und so, bevor die Operation zu machen, haben wir wieder mit den MRI-Maschinen wieder gecheckt im Operationssaal, ob der Tumor noch da war. Und das war da. Dann haben diese riesige Schnitte gemacht, riskante Schnitte geöffnet und in dem Moment haben wir gesagt, wir haben nichts gefunden. Sarah wurde sofort geheilt. Sie hat 100% Ohrvermögen, so, sie hört 100% perfekt und ist nichts wieder gekommen. Die Vorhersagen von diesem Tumor war, das war ein Tumor, welcher musste wiederkommen jede 6 Monate. Jetzt sind 4 Jahre vorbei und ich sage, Naturwissenschaftler, Gott sei Dank, er hat sie geheilt. Danke.
Ja, die passieren in unserer Mitte. So ist Gott. So ist Gott. Ich wollte es am Anfang nur einschränken, weil ich denke, es ist wichtig, dass wir richtig einordnen können, welchen Raum eine Wunderheilung einnehmen sollte. Es wird ja oft die Hauptsache daraus gemacht und das ist es aber nicht, weil unser Leib vergänglich bleibt. Vielen Dank, Luca. Ein ganz wichtiger Merkposten: Alles, was wir in diesem Leben erwarten können, ist eine relative Heilung. Eine relative Heilung. Kein Heilungsprediger würde das abstreiten, dass es nur eine relative Heilung ist. Denn alle Heilungsprediger sind gestorben bisher und auch alle Patienten von Heilungspredigern sind gestorben. Keiner würde das abstreiten, verschweigen aber schon. Und jetzt kommen wir zu dem Predigttext, den ihr auf den Zetteln auch vorhin also habt. Markus 2, die Verse 1 bis 12. Jesus heilt einen Gelähmten. Einige Tage später kam Jesus nach Kapernaum zurück und bald wusste jeder, dass er wieder zu Hause war. Die Menschen strömten so zahlreich zusammen, dass kein Platz mehr blieb, nicht einmal draußen vor der Tür. Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Da brachten 4 Männer einen Gelähmten herbei, aber sie kamen wegen der Menschenmenge nicht bis zu Jesus durch. Darum stiegen sie auf das flache Dach, gruben die Lehmdecke auf und beseitigten das Holzgeflecht genau über der Stelle, wo Jesus war. Dann ließen sie den Gelähmten auf seiner Matte durch das Loch hinunter. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, ihr Glaube, sagte er zu dem Gelähmten, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch nur für Gedanken? Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben. Und er sagte zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Haus. Der Mann stand auf, nahm seine Matte und ging vor aller Augen weg. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist so eine Geschichte. Da fällt eine Menge auf. Also was mir zuerst aufgefallen ist und was als Frage hochkommt, kam, wer bezahlt eigentlich die Rechnung für das kaputte Dach? Ja, stellt euch vor, ihr sitzt zu Hause und auf einmal könnt ihr vom Wohnzimmer in den Himmel gucken. Das ist keine kleine Sache. Was Markus herausstreicht, was einem natürlich auch auffällt, ist der Glaube der fünf Freunde. Es waren ja fünf in Wirklichkeit, die vier, die ihn gebracht haben. Und der eine, der immerhin sich hat abschleppen lassen, der Gelähmte. Was für ein Glaube. Wie bestimmt sie auftreten, wie sie genau wissen, was sie wollen und sich durch nichts aufhalten lassen. Das ist eine Ermutigung für uns, auch zu glauben. Auch im Blick auf Heilung zu glauben. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Wenn du Heilung willst, musst du glauben. Wenn du Heilung willst, musst du glauben. Man muss sich vor Augen halten, dass eine Heilung bei Jesus in dieser Situation überhaupt nicht auf dem Programm stand. Das war nicht vorgesehen von der Planung her. Es war kein Heilungsgottesdienst. Markus legt Wert darauf festzustellen, Jesus verkündete ihnen die Botschaft Gottes. Das ist das, was er tat und das, was er vorhatte und nichts anderes. Er tat das im Haus und nicht auf der Straße. Warum? Er vermied die Straße, denn da hätten ihn die Kranken belagert. Dann wäre eine Heilungsveranstaltung daraus geworden. Er wäre nicht in der Lage gewesen, das zu tun, was er eigentlich vorhatte, nämlich zu predigen. Er zog sich in das Haus zurück, weil er wusste, da kommen dann wirklich nur die, die mir zuhören. Man wollte Jesus hören. Aber die fünf, die mussten unbedingt zu Jesus. Einer davon war gelähmt. Was Markus uns klar machen möchte, Gott hat immer ein Ohr für unsere Nöte. Auch wenn wir das Empfinden haben, es steht eigentlich nicht auf dem Programm. Es ist eigentlich unanständig, hier zu unterbrechen und Programme über den Haufen zu werfen. Er hat ein Ohr für unsere Nöte, egal ob sie geistlich sind oder seelisch oder auch körperlich. Wenn der Wunsch stark genug ist, wird er antworten, auch wenn es nicht auf dem Programm steht und etwas anderes passieren sollte. Gott ist zwar kein Gott der Unordnung, wie es an der anderen Stelle heißt, aber manchmal ignoriert Gottes Geist vorgesehene Abläufe. Die Heilung war überhaupt nicht vorgesehen, aber da waren die fünf, die wollten unbedingt zu Jesus und ihr Glaube ist ein Zeugnis und eine Ermutigung für uns alle. Ihr Glaube hat eine ganz besondere Qualität. Es sind drei ganz besondere Eigenschaften. Lass dich nicht von Schwierigkeiten abhalten. Oh, Schwierigkeiten gibt es genug. Es war nicht einfach, den Mann zu Jesus zu bringen. Stellt euch das mal vor. Auf seiner Matte. Es gab keine Rollstühle und keine Krankenwagen. So, tragen, vier Mann, vier Ecken. Und wir wissen nicht, wie weit, quer durch die Stadt, hin zu dem Haus, wo Jesus ist. Sie ließen sich von den Schwierigkeiten nicht abhalten. Vor der Tür war dann alles blockiert. Schon in der Gasse, wo die Straße sind, wo das Haus stand, war alles blockiert. Also, die enge Außentreppe hinauf aufs Flachdach, auf das begehbare Flachdach, so war das damals. Das ist schwer, wer weiß, wie eng die Treppe war und kein Geländer. Aber sie schafften es schließlich. Echter Glaube lässt sich nicht von widrigen Umständen abwimmeln. Wage das Schwierige. Zweites Kennzeichen des Glaubens, riskiere Unverständnis. Es gehört nicht zum guten Ton, Programme zu ändern. Es gehört nicht zum guten Ton, Dächer aufzubrechen. Das macht man nicht. Aber die Tür war blockiert, also was soll's? Wahrscheinlich waren die Eigentümer ziemlich sauer wegen der Reparaturkosten. Vielleicht war das Personal sauer wegen der Programmunterbrechung, die Jünger. Die Zuhörer haben das vielleicht kritisiert, dass er da plötzlich auftauchte. Der Einzige, der nichts von alledem tat, war Jesus selber. Der regte sich nicht auf. Dass Jesus aber überhaupt wegen irgendeiner Unterbrechung durch jemand, der in Not war, wird nirgends im Neuen Testament berichtet. Nicht an einer einzigen Stelle. Die fünf riskierten Unverständnis, und das sollten wir ruhig auch tun. Und drittens, scheue nicht die Kosten. Irgendeiner muss die Reparatur bezahlen. Ich denke mal, nach meinem Rechtsempfinden wird es wohl an den fünf Freunden hängen geblieben sein, das Dach wieder in Ordnung zu bringen. Man stelle sich das Gesicht des Besitzers vor, als Tageslicht von oben kommt. Ein mannsgroßes Loch. Vielleicht mussten alle fünf am nächsten Morgen ran. Ja, alle fünf, wie schön. Und nicht nur vier. Aber das war kein Problem für sie. Sie scheuten keine Kosten. Das ist Glaube. Soweit der erste Teil der Geschichte. Also Glaube ist nötig, um eine Heilung zu erleben. Jetzt kommt der zweite Teil. Ich lese nochmal ab Vers 6. Da saßen aber einige Gesetzeslehrer, die dachten bei sich, was nimmt der sich heraus? Das ist eine Gotteslästerung. Nur Gott kann den Menschen ihre Schuld vergeben, sonst niemand. Jesus erkannte sofort, dass sie das dachten und fragte sie, was macht ihr euch nur für Gedanken? Soweit zunächst mal. Mal wieder typisch Kirche. Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Unser Einwand wäre wahrscheinlich ein anderer. Wir würden nicht sagen, warum wie kann der Sünden vergeben? Unser Einwand wäre, das ist mal wieder typisch Kirche. Die Leute kommen mit realen Problemen und alles, was die Kirche zu sagen hat, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Das wäre unsere Aufregung an der Geschichte. Da waren die fünf bestimmt stocksauer zunächst, oder? Waren sie aber nicht. Wird nicht gesagt, dass sie stocksauer waren. Ja. Oft haben körperliche Leiden seelische oder geistliche Ursachen. Gerhard sagt es bereits in der Ankündigung. Ist ja auch nichts Neues für uns. Man spricht von, wie heißen diese Krankheiten noch? Psychosomatische Erkrankungen, ja? Ich habe hier noch geistliche Ursachen dazu geschrieben. Man könnte vielleicht sagen, pneumosomatische Erkrankung, wenn man so will. Die Angaben der Ärzte dazu schwanken. Es geht sehr weit auseinander. Der Mittelwert, den ich gefunden habe, liegt so etwa bei 20-30%. 20-30% aller Krankheiten sind psychosomatisch. Ungefähr, also kann man nicht so ganz genau sagen. Der Rest hat einfach körperliche Ursachen. Und aus der Reaktion von Jesus, dass er sagt, dir sind deine Sünden vergeben, dürfen wir schließen, dass diese Lähmung in diesem Fall wohl eine geistliche Ursache hat. In diesem Fall, sage ich. Nicht in jedem Fall. Schon gar nicht ist der Schluss zulässig, dass Lähmung grundsätzlich geistliche Ursachen haben. Also so eine Gleichsetzung, das, denke ich, ist nicht zulässig. Jesus erkannte, dass hier eine geistliche Ursache vorliegt. Es liegt Sünde vor. Und deswegen heilt er nicht einfach das Symptom, sondern er trifft mitten ins Schwarze und er sagt, mein Kind, deine Schuld ist vergeben. Schuld kann physisch lahmlegen. Da gab es eine Gemeinde in Griechenland, in Korinth, die hatte einen ziemlich hohen Krankenstand. Und es war ein bisschen ein Rätsel. Warum eigentlich? Und Paulus berichtet uns, dass das eigentlich kein Rätsel ist für ihn, denn es gab viele, die die Gemeinde verachtet haben. Und er schreibt, deswegen gibt es so viele Kranke und Schwache unter euch. Und einige sind sogar gestorben, weil viele die Gemeinde verachten. Steht in Kapitel 11 nachzulesen, im Zusammenhang mit dem Abendmahl. Sich selber kann man schlecht vergeben. Die Vergangenheit wirft einen Schatten auf die Gegenwart und greift nach seinem Körper, sodass er nicht mehr gehen kann. Die Beine verweigern ihren Dienst. Also vor dem Heilungswunder muss oft ein Vergebungswunder passieren. Wenn Jesus einfach die Lähmung weggemacht hätte, ohne Vergebung, dann wären zwei Dinge passiert. Erstens, die Lähmung wäre über kurz oder lang wahrscheinlich wiedergekommen. Es ging ja nur um das Symptom. Und zweitens, der Mann wäre ohne Vergebung in die Ewigkeit gegangen. Und das wäre ganz, ganz schlimm gewesen. So gehen viele sogenannte Heilungswunder aus. Der Heileffekt bleibt nicht, weil nur das Symptom behoben worden ist, ohne nach Vergebung zu fragen. Die eigentliche Ursache des Leidens ist unentdeckt und unbehandelt geblieben. Jesus behandelt die Ursache. Er gibt sich nicht mit dem Symptom zufrieden. Und genau damit hatten die Schriftgelehrten, die auch da waren, ein ganz großes Problem. Deswegen protestieren sie. Das kann doch nicht sein. Sie haben es nicht ausgesprochen, sie haben es nur gedacht. Aber Jesus konnte ihre Gedanken lesen, er wusste, was sie beschäftigt und deswegen sagt er zu ihnen, warum denkt ihr das? Und um sie von ihrem Problem zu befreien, eben dass sie nicht an Jesus geglaubt haben, um sie von diesem Problem zu befreien, schlug er ihnen einen Test vor. Das ist unerhört. Er schlägt ihnen tatsächlich einen Test vor. Was ist leichter, diesem Gelähmten zu sagen, deine Schuld ist dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Da muss man ganz genau hinhören. Er sagte nicht, was ist leichter zu tun, sondern was ist leichter zu sagen. Es ist natürlich viel, viel einfacher, jemanden körperlich zu heilen, als jemanden tatsächlich von Schuld und Sünde zu befreien. Jemanden zu heilen, das können oftmals auch Menschen, dafür haben wir Ärzte. In vielen Fällen können sie das. Aber wirklich vergeben, das kann kein Mensch. Sünde vergeben, das kann nur Gott. Darüber bestand absolute Einigkeit unter den Schriftgelehrten und auch mit Jesus. Aber er sagte, was kann man einfacher sagen? Jeder selbsternannte Prophet kann sagen, deine Schuld ist dir vergeben. Das kann jeder sagen. Keiner kann nämlich ihm das Gegenteil beweisen. Das ist viel, viel einfacher zu behaupten, als zu sagen, du bist geheilt jetzt. Was Jesus ihnen sagen will, ist, ihr stellt in Frage, dass ich Sünden vergeben kann. Ich werde euch jetzt zeigen, dass ich das kann, indem ich diesem Gelähmten hier heilen werde. Passt einmal auf. Und er sagt zu dem Gelähmten, ich befehle dir, steh auf. Nimm deine Matte und geh nach Hause. Und er macht's. Ganz ohne weiteres. Die Leute sind so baff, dass sie für einen Moment das Drängeln vergessen und der Kranke kann tatsächlich da durch die Masse zur Tür rausgehen. Die vier Freunde im Schlepptau. Die Wirkung auf die Zeugen ist durchschlagend. Da waren sie alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Vom Unglauben durch ein Heilungswunder zum Glauben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt hier. Bei Heilungswundern, auch die wir erleben, hier in der Gemeinde oder in unserem Umfeld. Heilungswunder sind nämlich auch Medizin für den Unglauben. So könnte man diese Geschichte bündeln. Das ordnet Wunderheilungen in den richtigen Zweckzusammenhang ein. Wunder passieren. Wir haben es selber schon erlebt hier. Nur eine Geschichte gerade eben gehört von der Sarah. Aber sie passieren nicht einfach so. So irgendwie zweckfrei. Sie passieren auch nicht, um das Leben von Christen ein bisschen zu erleichtern, dass Christen das besser haben als Nicht-Christen. Wir hören in diesen Tagen von Verfolgungen in Somalia und Nigeria, ziemlich ungesund, Christ zu werden in diesen Breiten. Wunderheilungen passieren, um Glauben zu ermöglichen und zu erleichtern. Es ist ja so, Gott redet. Aber er redet manchmal ziemlich leise, manchmal mittellaut, manchmal ganz laut. Wenn ich eine Predigt halte, dann redet Gott leise. Aber wenn Gott ein Wunder schenkt, dann ist es so, wie wenn ich das Drehrad am Fernseher ganz laut stelle. Da redet Gott so laut, lauter geht es gar nicht mehr. Worte werden viele gemacht. Uns wird in unserer heutigen Zeit das Blaue vom Himmel versprochen. Das interessiert schon keinen mehr, was gesagt wird. Was interessiert, sind die echten Auswirkungen. Sicher waren viele Menschen von der Vollmacht in der Verkündigung Jesu damals beeindruckt. Da fanden immer viele Menschen den Weg zu ihm. Auch einfach nur, um ihn schlicht reden zu hören. Aber manchen hat es nicht gereicht. Den Schriftgelehrten hat es nicht gereicht. Mit denen geht Jesus eine Extrameile. Er ist bereit dazu. Ich weiß nicht, ob sie das verdient haben, aber er tut's. Er macht's einfach. Er lässt sie ein Wunder erleben. Das hat sich dann später in der Urgemeinde so fortgesetzt. Wunder gehörten zum Erleben der Urgemeinde als Bestätigung der missionarischen Verkündigung dazu. An einer Stelle wird uns berichtet, wie die Gemeinde auf Knien betet für einen missionarischen Dienst, für eine Verkündigung der Apostel. Und sie haben gebetet, Herr, schenk Zeichen und Wunder, schenk Heilung als Bestätigung für das, was gesagt wird. Anders wäre das Wachstum der Gemeinden im ersten Jahrhundert gar nicht möglich gewesen. Wenn du willst, dass Menschen Zugang zu Gott finden, dann bete auch um Heilung. Ich glaube nicht, dass Gott das Kreiskrankenhaus in Weinheim überflüssig machen will. Ich glaube nicht. Wäre vielleicht schön. Ja, wäre bestimmt schön, aber er hat einen anderen Plan. Und er hat auch die Ärzte im ersten Jahrhundert nicht überflüssig gemacht. Tobi, keine Angst, du behältst deinen Job. Ich weiß nicht, wie Gott in unserer Generation an der Bergstraße wirken will. Ob das pure Wort reicht. Ich wünsche mir so, dass Gott das Wort durch Heilung unterstreicht. Sollten wir wieder neu damit rechnen, dass Gott Evangelisation durch Zeichen und Wunder ganz neu bestätigt. Sie sind eine Predigt, die jeder verstehen kann. Ich habe eine ganze Reihe von Evangelisationen erlebt. Immer war auch das Gebet ein ganz wichtiges Element. Das durfte nie fehlen. Aber ich habe ganz selten erlebt, dass man gezielt auch für Heilungswunder im Umfeld gebetet hat. In Markus 2 war aber die Heilung von dem Gelähmten genau das, was die Leute nicht nur staunen gemacht hat, sondern wo sie erkannt haben, so etwas haben wir noch nie erlebt, welche Vollmacht. Warum sollte das heute anders sein? Lasst uns mutig für Heilung beten, nicht aus Sensationsgründen, sondern wegen dem Glauben. Ich weiß nicht, ob diese Rückmeldekärtchen jetzt an euren Plätzen liegen, aber wir haben dort auch ein Feld freigelassen für Gebetsanliegen. Und ich möchte ausdrücklich sagen, es ist auch die Möglichkeit der Fürbitte auch für Krankheiten. Bitte macht Gebrauch davon. Diese Kärtchen können in den blauen Kasten neben der Tür gleich eingeworfen werden und wir werden umgehend Kontakt aufnehmen. Aber wir sind natürlich auch so ansprechbar und bereit, gleich ganz unmittelbar zu reagieren. Vielen Dank.